ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Weiter geht's mit Merit Reh. Im März 2020, mehr als 6 Jahre her, da hieß es Vollbremsung. Das Coronavirus hat das öffentliche Leben damals größtenteils zum Stillstand gebracht, war natürlich auch ein Problem für viele Unternehmen. Aber es gab damals dann auch ziemlich schnell staatliche Hilfe, zum Beispiel von der Investitionsbank Brandenburg. Mehrere Unternehmer müssen die damals erhaltenen Hilfen allerdings jetzt wieder zurückzahlen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg heute entschieden. Die Begründung, knapp zusammengefasst, das Geld wäre nicht essentiell gewesen für das Überleben der Unternehmen. Und aus dem Bewilligungsbescheid wäre hervorgegangen, dass die Hilfen in so einem Fall zurückgezahlt werden müssten. Unser rbb24-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow mit mehr Informationen dazu.
Pensionsbetreiberin Susanne Naumann aus Sedlitz bei Senftenberg hatte Ende März 2020 die Corona-Soforthilfe beantragt, weil sie aufgrund des Lockdowns keine Gäste mehr beherbergen konnte. Nur wenige Tage später wurden ihr von der Investitionsbank des Landes Brandenburg 9.000 Euro Corona-Soforthilfe bewilligt und ausgezahlt. Zweck der Soforthilfe war laut Antrag, eine existenzbedrohliche Schieflage und Liquiditätsengpässe zu verhindern. In der für die Antragstellung geltenden Richtlinie des Brandenburger Wirtschaftsministeriums hieß es außerdem, die Soforthilfe sei eine einmalige, nicht rückzahlbare Leistung. Nach nur einer Woche war die Richtlinie dann geändert worden und die Soforthilfe wurde auf Sachkosten wie Mieten, Pachten und Leasing konzentriert und es musste ein glaubhaft versicherter Liquiditätsengpass vorliegen. Das sei nicht deutlich so mitgeteilt worden, sagt Pensionsbetreiberin Naumann. Und sie wurde im Jahr 2022 dann aufgefordert, die Soforthilfe an die ILB zurückzuzahlen. Dagegen hatte sie geklagt und vom Verwaltungsgericht Cottbus zunächst Recht bekommen. Susanne Naumann ist nun enttäuscht von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, dass das Urteil des Verwaltungsgerichtes Cottbus aufhebt.
Na, ich sag mal, der Bürger, er muss sich darauf verlassen können, was da an Anträgen steht, dass die juristischen Bestand haben und dass man sich auf das, was zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden rechtlichen Grundlagen ist, dass man sich darauf beziehen kann und darauf verlassen kann als Bürger. In der Antragstellung stand es drin, dass das nicht zurückzuzahlen ist. Und wenn das für mich als Antragsteller drinsteht, dann nehme ich das so, wie es ist und glaube dem.
Sie müsse einen Kredit aufnehmen, um die 9.000 Euro zurückzuzahlen, sagte Naumann dem RBB. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg sieht ihre Rechtsauffassung mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes bestätigt. Das schaffe Rechtssicherheit für die noch 70 laufenden Verfahren von Corona-Soforthilfe. Deren Streitwert sich auf rund 850.000 Euro beläuft, heißt es in der Pressemitteilung der ILB. Die ILB habe immer deutlich gemacht, dass sie sich vorbehalte, Fälle zu prüfen und gegebenenfalls Gelder zurückzufordern.
Brandenburger Unternehmen müssen ihre Corona-Hilfen teilweise zurückzahlen. Thorsten Südow war das. Die Zahl der Einbürgerungen ist auf einem Höchststand. Mehr als 300.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Damit ist die Zahl der Einbürgerungen zum 5. Jahr in Folge gestiegen. Und auch in Berlin und Brandenburg gab es deutliche Sprünge nach oben, wie Zahlen vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zeigen. In Berlin auch ein neuer Rekord, über 39.000 Einbürgerungen. Unsere Reporterin Johanna Sargmeister mit den Details.
Im Wartezimmer der Staatsangehörigkeitsbehörde im Wedding herrscht Feierlaune. Die meisten sind schick angezogen, Kinder halten Deutschlandfähnchen in den Händen. Für sie alle ist heute ein ganz besonderer Tag. Sie werden eingebürgert. Sidona wartet mit ihrem 10 Monate alten Sohn auf dem Schoß. Sie kommt aus Tschechien und lebt schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Für sie wird sich mit der deutschen Staatsangehörigkeit aber einiges ändern.
Für mich ist es wichtig, jetzt endlich wählen zu können, auch mal meine Stimme abzugeben für das, was ich mir politisch halt eben vorstelle.
Auf einem Sofa hinter ihr sitzt Mohammed. Der 27-jährige Palästinenser hat in Deutschland studiert und arbeitet in der IT-Branche. Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn vor allem eins: mehr Sicherheit.
Ist wichtig. Ich bin hier in Deutschland seit 8 Jahren. Klar ist es mehr Sicherheit, hier in Deutschland zu leben.
In Berlin wurden im Jahr 2025 mehr als 39.000 Menschen eingebürgert. Und damit fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Auch in Brandenburg ist die Zahl der Einbürgerungen gestiegen, auf 4.500. Dieser sprunghafte Anstieg liegt auch an einer Gesetzesänderung. Seit Juni 2024 muss die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes bei der Einbürgerung nicht mehr aufgegeben werden. In Berlin liegt das aber auch an mehr Personal und einem inzwischen voll digitalisierten Prozess, sagt der Direktor vom Berliner Landesamt für Einwanderung, Engelhard Mazanke.
Das geht vom digitalen Antrag bis zum Führen einer sogenannten elektronischen Akte. Das heißt, dadurch sind wir deutlich effizienter geworden.
Trotzdem dauert die Bearbeitungszeit oft mehr als ein Jahr. Die Behörden müssen prüfen, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Neben einer Aufenthaltsdauer von mindestens 5 Jahren gehören auch gute Deutschkenntnisse dazu und dass man seinen Lebensunterhalt ohne Sozialleistungen bestreiten kann. Syrerinnen und Syrer machen in Berlin und Brandenburg die größte Gruppe der eingebürgerten Personen aus. Nach ihrem Termin kommt Sidona mit einem breiten Grinsen in den Warteraum.
Also es war schon was Besonderes. Ja, nach so vielen Jahren dann endlich mal das gemacht zu haben, ist jetzt doch eine Erleichterung. Und ja, ich fühle mich jetzt ja vollwertig irgendwie. Ja.
Mit ihrer Urkunde im Kinderwagen verlässt sie den Warteraum. Zum ersten Mal als Tschechin und als Deutsche.
Unsere Reporterin Johanna Sargmeister mit Eindrücken von weiteren Einbürgerungen in Berlin. Mehr als 50.000 Wohnungen fehlen in der Hauptstadt. Und deshalb ist das Projekt im Berliner Südwesten eigentlich eine gute Sache. Dort entsteht ein neues Stadtquartier, Neulichterfelde heißt das. Rund 2.500 Wohnungen sollen da entstehen, zumindest schon mal ein Anfang. Heute ist der erste Startschuss dafür gefallen. Bis aber die ersten Menschen da auch einziehen können, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, berichtet Landespolitik-Korrespondent Thorsten Gabriel.
Man schrieb das Jahr 2012, als Bauunternehmer Thomas Groth das ehemalige Bundesgelände in Lichterfelde kaufte, um es zu entwickeln. Doch das, was folgte, war ein zähes Ringen um die rund 36 Hektar. Und was daraus einmal werden wird, liegt nicht mehr in seiner Hand. Hat er die Lust verloren?
Ach, nach Lust, glaube ich, danach geht das nicht. Es war mühsam. Es war wirklich mühsam. Und manchmal hat man gesagt, dann auch so Mist. Und muss man sich das noch antun, tatsächlich. Aber ja Gott, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen.
Den größten Teil des Geländes hat die Groth-Gruppe verkauft an die landeseigene DGWO und Wöhr und Bauer, einen privaten Projektentwickler. Sie werden dort rund 2.300 Wohnungen bauen, rund 500 davon Sozialwohnungen. Groth selbst ist derzeit noch mit rund 400 Reihenhäusern beteiligt, aber die will er auch noch loswerden. Die Gesellschafter, die das Projekt vorangetrieben hätten, Thomas Groths Vater Klaus und ein Geschäftspartner, seien mittlerweile über 80 und hätten es gern noch zu Lebzeiten realisiert gesehen, lautet die Begründung für den Rückzug. Davon profitiert nun die landeseigene DGWO. Deren Vorstand Kai Martin Mark sagt bei der symbolischen Projektübergabe:
Wir als DGWO sind bereits seit 2018 mit der Groth-Gruppe in engem Kontakt und haben uns sehr früh committed für den Anteil des geförderten Wohnungsbaus. Und nach der Entscheidung der Groth-Gruppe, das Vorhaben als Ganzes zu verkaufen, sind wir natürlich nun sehr froh, dass wir unseren kommunalen Anteil deutlich erhöhen können auf 1.000 Wohnungen in Summe.
Neben den Wohnungen wird auch Infrastruktur neu entstehen. Eine Grundschule, 3 Kitas, dazu Gewerbe und Läden zur Nahversorgung. Es ist ein bedeutsames Projekt für die Hauptstadt. Das macht Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler klar.
Das ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für das Projekt selbst, sondern auch für Berlin insgesamt und auch für den Südwesten unserer Stadt, der eben tatsächlich auch mehr Wohnen und vor allen Dingen auch mehr bezahlbares Wohnen auch von landeseigenen Gesellschaften braucht.
Lob kommt auch von ungewohnter Seite, vom Bund für Umwelt und Naturschutz. BUND-Vorstand Andreas Fensen-Tiebes sagt:
Es ist ein Vorzeigeprojekt, was die Verbindung von Naturschutz und Bauen anbelangt, weil es gelungen ist, im Rahmen dieses Bauprojektes die Lichterfelde Weidelandschaft als ein wertvolles, naturschutzwürdiges Gebiet zu erhalten und noch zusätzlich die neue Lichterfelde Weidelandschaft dazu zu gewinnen, als ebenfalls sehr attraktives und wichtiges Gebiet.
Bis die ersten einziehen, wird es allerdings noch dauern. Mit Erschließungsarbeiten soll es im Herbst losgehen. Der Baubeginn ist in 2 Jahren geplant. 2035 soll neue Lichterfelde fertig sein.
Informationen waren das von Thorsten Gabriel aus der RBB 24 Landespolitik. Sie wiegen rund 250 Kilogramm und stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. In unserer Region sollten heute gleich mehrere Blindgänger gesprengt werden. Ein Schauplatz, Frankfurt-Oder, da war die Sprengung einer Panzerabwehrmine schon mal erfolgreich. Und auch bei Hohenneuendorf und Oranienburg wurden 2 Weltkriegsbomben gefunden. Ob da auch alles glatt lief, dazu unser Reporter Johann Frederik Paul.
Ab 8 Uhr sollten alle Menschen in Borgsdorf und dem Oranienburger Ortsteil Lenitz ihre Häuser verlassen haben. Gegen 10.30 Uhr war dann der Sperrkreis hergestellt. Später wurde der aber zum Teil wieder gebrochen, weil Menschen in ihn eingedrungen sind. Die Arbeiten verzögerten sich. Anwohner konnten zum Beispiel in der Stadthalle von Hohenneuendorf unterkommen. Hier kümmerte sich Caroline Bär, Teilhabebeauftragte der Stadt, um sie.
Wir bieten zum einen eine trockene Unterkunft. Wir haben einen Sanitäter da für einfach für Bedarfe. Spannend ist zu sehen, dass wir das jetzt zum zweiten Mal hier machen, dass Menschen sich wieder treffen und sofort ins Gespräch kommen.
Gegen 13.40 Uhr dann der erste Knall. Insgesamt 10 solcher Detonationen waren heute zu hören. Im Lagezentrum bei der Borgsdorfer Feuerwehr war auch die Druckwelle deutlich zu spüren. Herr Schmidt vom Kampfmittelräumdienst ist zufrieden.
Die Sprengung verlief nach Plan, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben Tage vorher vorbereitet, sodass die Maßnahme relativ zügig und gleichmäßig ablaufen kann. Das wäre auch die Einflüsse für die Anwohner so gering wie möglich halten.
Gegen 14.45 Uhr konnte dann der Sperrkreis aufgehoben werden, sagt Daniel Dinser, Stadtsprecher von Hohenneuendorf.
Jetzt kommen alle Einsatzkräfte zu uns in die Zentrale zurück, werden ihre Funkgeräte abgeben. Die Einwohnenden dürfen in ihre Gebäude, in ihre Häuser zurückkehren, in ihre Wohnung zurückkehren. Die Feuerwehr macht sich jetzt auf den Weg in den Wald, um dort die Sprengstellen vorsorglich zu löschen, dass sich da keine Brände entzünden können.
Die 3000 Evakuierten sind aber vermutlich wieder auf dem Weg nach Hause oder schon längst da.
Soweit unser Reporter Johann Frederik Paul.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenger und Silja Sodke. Wer von Long-Covid betroffen ist, fühlt sich vom Gesundheitssystem oft alleingelassen und nicht ausreichend versorgt. Hinzu kommt, dass viele Betroffene im Alltag mit Vorurteilen und Ausgrenzungen konfrontiert sind.
Sie verlieren ihr Leben ohne zu sterben und bekommen ein neues ohne Mitspracherecht. Und damit müssen sie dann klarkommen. Und die Defizite im Alltag, die sind ja so gravierend. Long-Covid ist ja eine Multiorganerkrankung. Es sind also viele Baustellen im Körper betroffen. Und häufig ist das dann wieder dieser Brainfog, dieser Nebel im Kopf.
Nando Wegener hatte sich in seinem Beruf als Krankenpfleger vor 6 Jahren mit dem Coronavirus angesteckt. Daraufhin lag er 2 Monate auf der Intensivstation und ist seitdem erwerbsunfähig. Unterstützung und Verständnis findet der 56-Jährige in der Potsdamer Long-Covid-Selbsthilfegruppe des Vereins Seekids. Hier tauschen sich Betroffene aus.
Also der meiste Satz ist immer, na, wenn ich dich so angucke, dann kann ich das gar nicht nachvollziehen.
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sowie die hohe Belastungsintoleranz sieht man Long-Covid-Betroffenen nicht an. Nur wenige können noch arbeiten, dafür aber hat das Umfeld oft kaum Verständnis. Erlebt auch die 58-jährige Krankenschwester Marion.
Oh, du siehst ja gut aus. Wie geht's dir denn? Gehst du bald wieder arbeiten? Und also das sind immer die Fragen, die auch jetzt nach 6 Jahren immer noch kommen. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr isoliert habe.
Vereinsamung, das kennt auch die 61-jährige Katrin Steyer.
Mein Freundeskreis ist weggebrochen oder viele Bekannte oder sowas, weil in meinem Leben passiert ja nichts mehr.
Long-Covid ist immer noch unzureichend erforscht. Spezialambulanzen sind rar und es fehlen wirksame Medikamente. Man schätzt, dass ca. 1,5 Millionen Erwachsene, Kinder und Jugendliche betroffen sind. Die schwerste Form ist das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS. Damit einhergehen Existenzprobleme, die in der Selbsthilfegruppe oft zur Sprache kommen, der 63-jährige Andreas erzählt.
Also zum Schluss habe ich gearbeitet, jahrelang, auch in der Qualitätssicherung in der Autoindustrie, sowie auch bei der Deutschen Bahn. Und jetzt bin ich Erwerbsminderungsrentner. Die läuft jetzt demnächst aus und ich muss jetzt zum Gutachter in der nächsten Woche und mich dann wieder rechtfertigen, wo die ganze Sache herkommt und alles.
Alle hier in der Potsdamer Gruppe unterstützen sich und geben einander hilfreiche Tipps. Vor allem, wenn es um den Umgang mit Behörden geht. Die meisten kennen das, was Nando Wegener erlebt.
Es ist ja mittlerweile, dass der Patient in der Beweispflicht ist, dass er diese Therapie braucht. So wird ja agiert.
Die kürzen alle Therapien, waren ja bei uns allen so.
Unzufriedenheit herrscht auch mit den Berufsgenossenschaften. Sigrid hat ebenfalls als Krankenschwester gearbeitet und leidet unter Long-Covid.
Und wenn dann das Gutachten zur WG geht und am Ende bei ihm landet, dann ist es doch plötzlich, na ja, das könnte mit dem Alter oder mit einer anderen Krankheit, die sie ja auch noch hat. Und jeder, die versuchen sich alle nur zu drücken und zu winden.
Der Frust ist groß. Einen Lichtblick gibt es. Der Bund stellt über einen Zeitraum von 10 Jahren 500 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Damit sollen die Forschung und neue Therapieansätze vorangetrieben werden. Die Gruppe wünscht sich mehr. Teilnehmer Rocco bringt es auf den Punkt.
Aber was ich mir, das ist eigentlich der einzige Wunsch, den ich habe, egal mit wem ich konfrontiert bin, dass da erstmal so eine Wertschätzung meiner Person gegenüber da ist, dass jeder auch erstmal versucht zu gucken, ey, das ist ja ein Mensch eigentlich, der da sitzt.
Hier in der Selbsthilfegruppe muss man sich nicht rechtfertigen und das tut gut, sagt Nando Wegner. Die Treffen finden jeden ersten Montag im Monat statt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh.
Sie haben Lust auf geheime True Crime Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.